Freunde, hier ist wieder Matusek. Und nach dem Ausflug in die Welt des Fußballs mit Thomas Berthold ist mir eingefallen, wir haben ja die besten Gründe, nochmal in die Sixties zurückzugehen. Da fühle ich mich sowieso am wohlsten. Denn wir hatten hier noch nie die Mamas und die Papas besprochen. Und die hören wir jetzt gerade mit ihrem ersten großen Hit, California Dreaming. The Mamas and the Papas, vier Stimmen, John Phillips, Michelle Phillips, Danny Doherty und Mama Cass Elliot, die perfekte Harmonien schufen, während ihr Privatleben ein einziges Melodrama aus Liebe, Eifersucht, Verrat und Drogen war. Der Song entstand aus der Kälte des New Yorker Winters. John Phillips, bereits ein erfahrener Folkmusiker bei den Journeyman, war mit der jungen Michelle Gilliam verheiratet. Ja, und die beiden froren in einem Hotelzimmer und sehnten sich nach Sonne und Freiheit. Danny Doherty, der charismatische Kanadier aus der Folkszene, und Cass Elliot, die mit ihrer kraftvollen Altstimme später zur Mama wurde, stießen dazu. Cass hatte zuvor mit Danny in den Wagwams gespielt. Ja, und California Dreamin' wurde zur Hymne. Geschrieben von John und Michelle in New York. All the leaves are brown and the sky is gray. I'd be safe and warm if I was in L.A. Die Zeilen fangen die Melancholie des Ostens und die Verheißung Kaliforniens ein. Musikalisch ein Meisterwerk des Folkrock. Klare, vierstimmige Harmonien. Ein ikonisches Flötensolo am Ende von Roger McGinn von den Byrds. Der Song erreichte Platz 4 der Billboard-Charts und wurde zum Soundtrack der Gegenkultur. Politisch stand 1965 die Welt am Scheideweg. Der Vietnamkrieg eskalierte. Präsident Johnson schickte immer mehr Truppen. Die Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King erreichte Höhepunkte mit dem Voting Rights Act. Die Jugend rebellierte gegen die Nachkriegskonformität. Free Love, Psychedelika und Flower Power waren die Antwort. Die Mamas und Papas wurden, ob sie wollten oder nicht, zu Ikonen dieser Bewegung. Ja, und wie ist die Lage heute? Die Gegenkultur von damals hat vieles verändert. Da ist das Umweltbewusstsein unsicher, aber auch der damit verbundene Schindluder dieser Tage durch die naturzerstörenden Windmühlenwahn. Der Feminismus, der mittlerweile zum offenen Männerhass umgeschlagen ist. Der Kampf um Schwulenrechte, der mittlerweile die Trans- und Nischengruppen mit deren Opferliturgien feiern muss. Und sexuelle Freiheit ist in einer zunehmend beziehungsarmen Zeit zum Goldstandard geworden. Doch die Welt ist fragmentierter heutzutage. Social Media schaffen Echokammern statt gemeinsamer Festivals. Politisch sehen wir Polarisierung, Kulturkriege, Identitätspolitik, Populismus. Der Optimismus der 60er wirkt naiv im Vergleich zum heutigen Zynismus. Und der Klimakrise, die zur Klimahysterie geworden ist. Musikalisch gab es damals Live-Harmonien und kollektiven Sound. Bands waren da am Start. Heute produziert man Solo-Pop, Autotune und algorithmische Playlists. Wo früher ein Song Millionen verband, dominieren heute 15 Sekunden TikToks. Ja, der nächste Song war eigentlich nur hastig eingespielt worden, weil noch einer fehlte für ihr Debütalbum. Der Titel des Albums hieß If You Can Believe Your Eyes and Ears. Und war eine Idee ihres Produzenten Lou Adler, der unter anderem Carole Kings Tapestry produzieren sollte, sowie später den Kultklassiker Die Rocky Horror Picture Show. Adler erinnerte sich an seinen ersten Eindruck von der Band. Zitat: Sie hatten gerade etwa 80 LSD-Trips hinter sich, waren irre und dreckig und quengelig und sangen dennoch wie absolute Engel. Das legendäre Albumcover zeigt die vier, wie sie sich voll bekleidet auf einer altmodischen Badewanne in einem Hotel aus den 1920er Jahren legten. Ja, man muss sagen, lümmelten. Alle waren stoned. Weil Mama Cass vor der Fotosession bei geschlossenen Fenstern gekifft hatte, auch der Fotograf war weggetreten, denn er hatte das Klo mit auf dem Bild, das dann später weggeschnitten werden musste. Die Cover mit dem Klo werden heute für Hunderte von Dollars gehandelt. Tja, John Phillips schrieb den Song über Nacht. Er wurde in 3 Stunden aufgenommen. Er wurde prompt ein Hit. Hier kommt Monday, Monday.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee
that Monday evening you would still be here with me.
Every other day,
every other day,
every other day, every other day of the week is fine.
Freunde, ich habe ja letzte Woche mit Thomas Berthold nicht nur über Fußball geredet, sondern auch über Krieg und Frieden. Und über seinen Beitrag zu dem Buch Endlich Frieden. Unter anderem sind ja so verschiedene Köpfe wie Suchet Magdi und Eugen Drewermann beteiligt. Hier liegt also eindeutig Kontaktschuld vor. Und Thomas wettert mit Recht gegen den absurden Krieg gegen Russland, der selbstverständlich mit der Osterweiterung der NATO zu tun hat. Schon die Tagesschau hatte ja zum Abschluss der 2+4-Gespräche über die Einheit berichtet und Genscher im O-Ton, nämlich, dass eine Osterweiterung nicht vorgesehen sei. Ja, nun wird dieser Krieg, der mittlerweile 1 Million Tote gekostet hat, immer entschlossener und brisanter von einer komplett geschichtsvergessenen deutschen Regierung mitbetrieben. Also Freunde, lesen. Endlich Frieden. Im Machtsteuert Gewissen Verlag, ja so heißt er, 228 Seiten, 26,90. Unsere Medien machen den Wahnsinn ja mit. Die FAZ liest sich in der Sache wie ein Frontblatt. Also allein der Gedanke, die Atommacht Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen, ist wahnsinnig. Und ganz sicher ein Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand. Übrigens nicht der einzige mittlerweile. Die Presse, die Öffentlich-Rechtlichen, sind am Totalversagen deutscher Politik mitschuld. Ja, vielleicht sogar die Hauptschuldigen, denn selbstverständlich steuern Medien nicht nur die öffentliche Meinung, sondern auch die der Politiker. Sie ermuntern sie zum größten Blödsinn, wie eben zur Vermessenheit eines Krieges gegen Russland, mit diesen völlig schambefreiten Kriegshetzern, wie Kiesewetter, Strack-Zimmermann oder Hofreiter, die behaupten, Werte zu vertreten. Ja, was darunter gemeint ist, sind wahrscheinlich die Superjachten, für die es mittlerweile eine riesige Warteschlange von ukrainischen Interessenten gibt. Ja, irgendwo muss das Geld ja hin, das wir dauernd darüber schicken. Ja, oder die Klimalüge, die auf ein falsches Zahlenwerk gestützt Horrorszenarien ausgemalt hat, ohne zur Kenntnis zu nehmen, dass es einen Klimawandel gibt, seit es die Menschheit gibt, und die hat sich immer angepasst. Stattdessen versuchen wir also in Deutschland, das Weltklima zu beeinflussen. Unsere Aufgabe, unsere Industrie und Technologie, ein deutscher Sonderweg, den die intellektuell schwer benachteiligte Ursula von der Leyen für die ganze EU verordnet hat, mit ihrem Green Deal und dessen unsinnigen, kostentreibenden bürokratischen Auflagen, Lieferkettengesetze, grüner Stahl, E-Mobilität, die sich auf dem Markt nicht durchsetzen kann und anderer Nonsens. Die Folge ist ein Nullwachstum in Europa, das nur 6% der Weltemissionen an CO2 verschuldet, in China ist es bei 30%, aber nahezu die Hälfte der weltweiten Kosten der Klimapolitik trägt, mit der Folge, dass die Kassen der EU leer sind und unser stöckelndes Röslein sehr blass aussieht, denn sie will ein EU-Budget von 2 Billionen, der vor allem den deutschen Haushalt belasten wird, der aber ist ohnehin überschuldet. Finanzminister Klingbeil kratzt gerade die letzten Cents aus den Portemonnaies der Steuerzahler. Und kein einziges der einst führenden Medien wie Stern oder Spiegel oder FAZ ruft: Hört auf mit dem Quatsch! Nein, sie bestärken sie noch auf ihrem Irrweg, weil sie linksgrüne Überzeugungstäter sind. Ja, vorbei die Zeiten, in denen der Spiegel stolz darauf war, einen Minister zum Rücktritt zu zwingen oder gleich die ganze Regierung. Ich erinnere mich noch an eine Party 2005 auf dem Dach des Berliner Spiegelbüros am Brandenburger Tor, nachdem wir im Spiegel die rot-grüne Dämmerung auf dem Titel hatten und Schröder und Joschka Fischer tatsächlich abgewählt wurden. Federführend war damals Gabor Steingart, der seinen Bestseller-Abstieg eines Superstars feierte, weil ihm Schröders Wirtschaftspolitik nicht gefiel. Ohne zu ahnen, dass dessen Hartz-IV-Reform tatsächlich greifen würden. Aber insgesamt war die Konjunkturdelle damals ein Lüftchen, wenn man die mit den Stürmen vergleicht, die später folgen sollten, weil die verhängnisvolle Nachfolgerin ebenfalls das grüne Gebetbuch in der Hand hielt. Viele Spiegelredakteure damals hatten persönliche Beziehungen zum rot-grünen Klüngel. Es ging da auch um Eitelkeiten und Verstimmungen in der linken Familie. Kurz, sie erleben derzeit einen gewaltigen Zusammenbruch des gesunden Menschenverstands bei Journalisten und Politikern. Und das ist brandgefährlich dieser Tage. Denn wir leben nicht mehr im Sorglos-Jahrzehnt der 60s, wo es ja gerade darum ging, auf lustvolle Art, nämlich mit LSD und anderen Transportmitteln, den Verstand zu verlieren vor Freude am Leben. Und genau das hatten die Mamas und die Papas, diese wundervollen Gesangsartisten mit ihren Harmonien getan. Ja, tolle Überleitung, oder? Sie hatten den Verstand einfach mal geparkt, wenn sie getrippt hatten oder bekifft waren, sich in Liebeleien und Eifersucht verstrickt. Denn Michelle Phillips, Johns junge Frau, er hatte sie kennengelernt, als sie 17 war, war hinreißend schön. Und ein Flirt. Sie verdrehte dem Bandmitglied Danny Doherty den Kopf, womit sie das empfindliche Mobile dieser engelsgleichen Harmonien doch sehr störte. Ja, sie kam mit ihrem Konzept der freien Liebe bei ihrem Ehemann John überhaupt nicht an, als sie ein Verhältnis mit Gene Clark von den Byrds begann. John feuerte sie aus der Band und ersetzte sie durch Jill Gibson, die Freundin des Produzenten Lou Adler. Sie war blond, schlank, Sängerin, Malerin und passte überhaupt nicht. Sie sang schön, sagte Michelle später, aber sie traf den Sound nicht. Ja, und der Sound war sehr delikat und sehr ausgewogen und sehr ausbalanciert und sehr schön bei den Mamas und Papas. Also erhielt Michelle eine neue Chance. Und auch diese neue LP war ein Erfolg mit Songs wie Dancing in the Street und vor allem I Saw Her Again, einem Song aus dem Feuer. Denn hier sang Danny von seiner Liebe zu Michelle, was wiederum die schwer übergewichtige Mama Cass verletzte, denn sie war in Danny verliebt. Ja, dieses emotionale Chaos hielt die Kreativität am Laufen. Nicht wenige Songs beschäftigen sich mit Drama, Eifersucht, Liebe, Untreue und all diesen Sachen. Aber es fraß die Gruppe auf. Hier also, I saw her again last night, and I know that she's the one.
I saw way over my
Ich hatte über den Zusammenbruch des gesunden Menschenverstandes gesprochen. Ich will das erklären. Es geht um den Normalverstand, um das durchschnittliche Urteilsvermögen, das nicht durch Vorurteile, Lehrmeinungen oder komplizierte Theorien getrübt wird. Einfach der empirische, praktische Verstand, der jedem sagen müsste, dass wir eine Industrienation wie die unsere nicht mit der Mittelaltertechnologie von Windmühlen betreiben können. Er zielt auf praktische Anwendung ab, nicht auf abstrakte Spekulationen, der gesunde Menschenverstand. Und er zielt auf ein gemeinsames Verständnis. Also hat Verbindungen zum Gemeinsinn und zum Gemeinwohl. Der Begriff wurzelt in der Antike. Aristoteles prägte den Begriff koine aesthesis, also einen alle verbindenden gemeinsamen Sinn, der heute völlig verloren ist und verschüttet unter ganzen Geröllhalden an Gesinnungen und Lügen und Ideologien und fragwürdigen Expertisen. Wir sehen auch, dass die Immigration mit ihren verheerenden Folgen nicht klappt, aber wir werden gezwungen, die Augen davor zu verschließen. Wir wissen, dass Männer keine Frauen sein können, werden aber gezwungen, einen Mann, der sich zur Frau erklärt, als weibliches Wesen zu adressieren. Mit Recht sträubt sich der gesunde Menschenverstand dagegen. In der Stoa, also der antiken griechischen Philosophie, gab es die sogenannten communes conceptiones, die allgemeinen Begriffe als Kriterium der Wahrheit, wie etwa das Gute oder allgemeine geometrische Prinzipien. Thomas von Aquin sah diese communes conceptiones als evidente Prinzipien, durch welche die Wahrheit erkannt werden kann. Der gesunde Menschenverstand ist also weit mehr als nur ein Bauchgefühl, mehr als nur das berüchtigte gesunde Volksempfinden. Es geht hier um den Kopf, in schönster Klarheit. Der gesunde Menschenverstand ist ein Mittel der Erkenntnis. Er erkennt die Wirklichkeit schärfer als manche Expertengruppe. Und er hat mit dem Respekt vor der Allgemeinheit zu tun, weshalb der englische Begriff Common Sense doch genauer ist. In der schottischen Aufklärung sprach man von einer Common-Sense-Philosophie. Die schottische Common-Sense-Philosophie wurde genau als Verteidigung der natürlichen alltäglichen Erkenntnis des einfachen Mannes, des Varga oder Ordinary People, gegen den Philosophen-Skeptizismus entwickelt. Immanuel Kant schätzte ihn hoch als, Zitat, der gemeine Verstand, sofern er richtig urteilt. Es gab drei Maximen. Selbstdenken, zweitens an der Stelle jedes anderen Denken, da kommt der kategorische Imperativ ins Spiel, und jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Kant sah den gesunden Menschenverstand als nützlich im Alltag und in der Moral. Die Philosophie soll ihn schützen, sagte er, und seine Erkenntnis, Zitat, zum gesunden Menschenverstande herabbringen. Die Common-Sense-Idee war also nichts als der philosophische Versuch, den gesunden Menschenverstand des Alltags vor der Zerstörung durch hyperskeptische Intellektuelle oder Ideologen zu retten. Er betont, der normale Mensch hat Recht und die Philosophie muss sich daran messen lassen. Mittlerweile erkennen wir mithilfe des gesunden Menschenverstandes, dass unsere Politiker komplett den Verstand verloren haben. Sie setzen ihre Verhängnispolitik fort, obwohl sie mit ihrer unsinnigen Abgabenpolitik gegen das Gemeinwohl verstoßen, das ihnen ganz offensichtlich egal ist. Sie denken an nichts als an ihre Karrieren und es ist der gesunde Menschenverstand, der die ideologischen oder irreführenden Schleier durchschaut und, um das bekannte Weltende-Gedicht von Jakob von Hoddis aus dem Jahr 1911 zu zitieren, an den Küsten steigt die Flut, wunderbares Gedicht, es passt irgendwie in die Zeit. Ich will es hier mal kurz vortragen. Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut, in allen Lüften hallt es wie Geschrei, Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei und an den Küsten, liest man, steigt die Flut. Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen, an Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen, die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Wunderbares Dada-Gedicht. Ja, das war geschrieben 3 Jahre, bevor die Deutschen und die übrigen europäischen Nationen wie die Schlafwandler in den großen Krieg marschieren, weil der gesunde Menschenverstand nicht gearbeitet hat. Und derzeit erleben wir ähnliche Bewegungen, fürchterlich. Leute, ist also Not am Mann. Deshalb hier noch einmal der Aufruf zur Demonstration der Millionen, die am 8. Juni in Berlin stattfinden soll. Ich werde auf alle Fälle dabei sein um ein Desaster zu verhindern. Also, falls keiner kommt. Also, am 8. Juni in Berlin, Demo. Es geht da um die Forderung nach Neuwahlen, der Sturz der Regierung, Stopp der CO2-Abgaben, Ende der Zwangsgebühren für die Öffentlichen, lauter Forderungen, die der gesunde Menschenverstand verlangt. Gilbert Keith Chesterton, geboren 1874, gelebt bis 1936, wird der Apostel des gesunden Menschenverstandes genannt, weil er in Essays, Romanen und der Apologetik alltägliche Wahrheiten, Paradoxien des Lebens und christliche Orthodoxie mit Witz und Intuition verteidigte, gegen Modernismus, Materialismus und andere intellektuelle Moden. Er berief sich nicht primär auf Bibelzitate, sondern auf Alltagserfahrung, Vernunft, Demokratie und gesunden Menschenverstand. Die zentralen Passagen finden sich im zweiten Kapitel von Chestertons Orthodoxie, das den Titel Der Wahnsinnige, also im Englischen The Maniac, trägt. Chesterton verteidigt dort den gesunden Menschenverstand, den Common Sense und die gesunde Weltsicht gegen den hyperrationalen, aber seelisch verengten Denker, den Besessenen oder Wahnsinnigen, der alles logisch erklärt, aber die Weite der Wirklichkeit, Fantasie, Wunder, Menschlichkeit, die einfach verliert. Das berühmteste Zitat, oft als Kern der Argumentation zitiert, der Wahnsinnige ist nicht der Mensch, der seinen Verstand verlor. Der Wahnsinnige ist der Mensch, der alles verlor, außer seinen Verstand. Ach, eins der wunderbaren Sprachspiele von Chesterton. Chesterton beschreibt den Wahnsinnigen als jemanden, dessen Logik makellos, aber eng ist. Er erklärt alles, aber nur in einem kleinen, geschlossenen System. Zitat, der stärkste und unverkennbarste Zug des Wahnsinns ist diese Verbindung von logischer Vollständigkeit und geistiger Verengung. Die Theorie des Wahnsinnigen erklärt eine große Anzahl von Dingen, aber sie erklärt sie nicht auf große Weise. Über die Gefahr reiner Logik ohne gesunden Menschenverstand und Fantasie schreibt er, Zitat, der Dichter bittet nur darum, seinen Kopf in den Himmel zu stecken. Es ist der Logiker, der versucht, den Himmel in seinen Kopf zu stecken. Und es ist sein Kopf, der zerbricht. Chesterton betont, dass moderne Denker, also die Materialisten und die Deterministen, Biologisten und so weiter, oft wie Wahnsinnige wirken, weil sie zu viel Logik und zu wenig gesunden Menschenverstand haben. Sie sehen Verschwörungen oder kausale Ketten überall, wo ein normaler Mensch einfach das Leben genießt. Ja, ich habe mir jetzt gerade wieder eine Verschwörungstheorie reingezogen. Es geht da um finstere Epstein-Figuren und Babys, die geklont werden und gezüchtet werden sollen und so weiter. Also alles ein ziemlich wahnsinniges Gebilde, aber es gibt Leute, die daran glauben und dann argumentieren, dass es alles seine Richtigkeit hat. Der Gesunde kann nutzlose Dinge tun, pfeifen oder Gras mähen und so weiter. Und der Wahnsinnige sieht überall tiefe, bedrückende Bedeutung. Also etwa eine vermutete Sprengung bei 9/11 führt dazu, diese ganze Aktion der Flugzeuge, die in die Türme rauschen, als Fiktion und Irreführung zu bezeichnen und ganz andere Schlüsse ziehen, nämlich, dass der CIA seine Finger im Spiel hatte. Chesterton startet bewusst im Irrenhaus als Metapher, um zu zeigen, dass extremer Rationalismus ohne Demut, Wunder oder Weite zur geistigen Gefangenschaft führt. Er kontrastiert das mit der christlichen Orthodoxie, die paradoxerweise freier und sane, eben vernünftig und gesund ist, weil sie die ganze Wirklichkeit umfasst. Ja, Chesterton erklärt selbst die Häresien in der Kirche mit einem ungenügenden Gebrauch des gesunden Menschenverstandes. Zitat, der Heretiker ist der Mensch, der seine Wahrheit mehr liebt als die Wahrheit selbst. Er zieht die halbe Wahrheit, die er gefunden hat, der ganzen Wahrheit vor, die die Menschheit gefunden hat. Zitat Ende. Im Kapitel Der Wahnsinnige in Orthodoxie verknüpft Chesterton dies direkt mit dem hyperrationalen Logiker. Der Logiker gleicht dem Heretiker, weil er logische Teilerklärungen so streng und vollständig macht, dass sie die ganze Wirklichkeit mit ihren Paradoxien und Wundern verdrängt. Er schreibt sinngemäß, dass der wahnsinnige Logiker alles erklärt, aber nur in einem engen Kreis. Eine perfekte, aber verengte Logik, die eine Teilwahrheit zur Gesamtwahrheit erhebt. Also, zusammengefasst, für Herr Chesterton ist der Heretiker und der einseitige Logiker kein Lügner im vollen Sinne, sondern jemand, der eine echte, aber unvollständige Wahrheit verabsolutiert und dadurch die Balance der vollen Wirklichkeit zerstört. Und das macht seine Häresie so gefährlich und verführerisch. Aber kehren wir zurück zu den Teilwahrheiten der Mamas und Papas und ihrem Knäuel an romantischen Problemen unter den Bedingungen der freien Liebe, die es auch zu Chesterton-Zeiten in Künstlerkreisen gab. Chesterton meinte dazu, Quatsch, sie sagte, Liebe ist nie frei. Und damit hat er wohl recht. Merkwürdiger Name übrigens, Mamas und Papas, der entstand, weil Cass Elliot aufgeschnappt hatte, dass die Hells Angels ihre Bräute Mamas nennen. Worauf John Phillips meinte, dann seien er und Danny wohl die Papas. Und fertig war der Name. Mamas und the Papas. Also, sie hatten sich, bevor sie loslegten, auf St. Thomas in den Virgin Islands getroffen. Sie hatten 4 Monate in der dortigen Creaky Alley mit Instrumenten verbracht und hatten dort an ihrem Sound, ihren perfekten Harmonien, ihren Arrangements gearbeitet. Ja, und mit dem Song Creaky Alley hatten sie ihre Geschichte erzählt, die mit den berühmten Worten begann, John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Sal and Danny waiting for a penny, trying to get a fish on the line. Also, John und Mitchie wurden langsam unruhig, wollten die Folkmusik hinter sich lassen und Sal und Danny arbeiten für einen Penny und versuchten, einen Fisch an die Angel zu kriegen. Und in einem Coffeehaus saß Sebastian und nach jedem Stück ging der Hut rum. Ja, der berühmte John B. Sebastian, der später die Loving Spoonful gründete und Daydream und Summer in the City raushaute. McGuinn und McGuire wurden immer higher in L.A., du weißt, wo das abgeht. Und niemand wird fett, außer Mama Cass. Hier kommt der Song.
John and Mitchie were getting kind of itchy just to leave the folk music behind. Saul and Denny working for a penny, trying to get a fish on the line. In a coffee house Sebastian sat, and after every number they passed the hat. McGuinn and McGuire's just a getting higher in L.A., you know where that's at. And no one's getting fat except Mama Cass. Saul is a Danny, you know there aren't many who can sing a song the way that you do. Let's go south. Danny says, "Olly golly, don't you think that I wish I could play guitar like you?" Saul, Danny, and Sebastian sat at the night out. And after every number, they passed the hat. McGuinn and McGuire still are getting higher. And no one's getting fat except Mama Cass. When Cass was a sophomore, planned to go to Swarthmore, but she changed her mind one day. Standing on the turnpike, thumb out the hitchhike, take her to New York right away. When Danny met Cass, he gave a love bomb. Called John and Saul, and that was the month from McGuinn and McGuire couldn't get no higher, but that's what they were aiming at. And no one's getting fat except Mama Cass.
Tja, Mama Cass war nicht dabei. Cass can't make it. She says we'll have to fake it. We knew she'd come eventually. Also, wir wussten, dass sie bald zur Gruppe stoßen würden. Aber Freunde, ich will jetzt doch noch mal die Ideen zum gesunden Menschenverstand, zum Common Sense zusammenfassen und dessen fundamentale Rolle für den inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Der gesunde Menschenverstand ist ein universelles und politisches Prinzip. Er wird als ein für alle Menschen zugängliches Urteilsvermögen verstanden, das unabhängig von Bildung, sozialem Status oder kulturellem Hintergrund funktioniert. Doch was macht den gesunden Menschenverstand so besonders und warum wird er als eminent politisch betrachtet? Der gesunde Menschenverstand wird als universalistisch beschrieben, weil er sich auf Grundannahmen und Werte stützt, die für die gesamte Menschheit von Bedeutung sind. Es geht eben um alles. Er bezieht sich also auf fundamentale Fragen des Zusammenlebens, der Moral und der Gerechtigkeit. Achtung, wer gegen den gesunden Menschenverstand verstößt, riskiert daher nicht nur eine individuelle Ablehnung, sondern auch das Missfallen oder Unverständnis der gesamten Gemeinschaft. Der gesunde Menschenverstand ist ein eminentes Politikum. Er bedeutet, dass er weit mehr als eine private oder individuelle Kategorie darstellt. In politischen Debatten wird häufig auf den gesunden Menschenverstand verwiesen, um Argumente als selbstverständlich, nachvollziehbar und allgemeingültig darzustellen. Ein Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand, also eine Handlung oder Entscheidung, die als offensichtlich unsinnig oder ungerecht empfunden wird, kann daher öffentliches Aufsehen und Empörung hervorrufen. Die Metapher vom Sterben des Kanarienvogels im Stollen stammt ursprünglich aus dem Bergbau. Kanarienvögel wurden als Frühwarnsystem für giftige Gase genutzt. Starb der Vogel, war dies ein Warnsignal für die Bergleute, dass Gefahr drohte. Übertragen auf den gesunden Menschenverstand bedeutet das, ein offensichtlicher Verstoß gegen ihn ist ein Warnsignal für die ganze Gesellschaft. Es deutet darauf hin, dass grundlegende Werte und Regeln in Gefahr geraten und fordert zum Innehalten und zur Reflexion auf. Fazit: Der gesunde Menschenverstand fungiert als eine Art moralischer Kompass innerhalb der Gesellschaft. Seine Universalität und seine politische Bedeutung machen ihn zu einem wichtigen Instrument, um Gemeinschaft zu stiften und gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Gleichzeitig mahnt uns die Metapher des Kanarienvogels, wachsam gegenüber Entwicklungen zu bleiben, die diesen Konsens gefährden könnten. Wir erleben, wie absurd die Verstöße gegen den gesunden Menschenverstand abgesichert werden. Etwa durch die Rechtsprechung, wenn auf Betreiben der Grünen der Klimaschutz als Staatsziel festgeschrieben wurde, im Grundgesetz unter § 20a. Ja, wir erinnern uns, das war der Preis, den Fritze Merz zahlte, um sich die Stimmen der Grünen für seine Wahl zum Kanzler zu sichern, die ja dann auch ziemlich wackelig war. Ne? Es funktionierte erst im zweiten Anlauf. Also er hätte wahrscheinlich seine Großmutter noch mit raufgegeben, um endlich ins Kanzleramt einzuziehen. Er hat dafür, wie diesen Einzug zum Nachteil des deutschen Volkes und der künftigen Generation, die diese Schulden bedienen müssen, eine ganze Menge getan, nämlich eine Billion aufgenommen an Schulden, die die kommenden Generationen dann abzutragen haben. Also hier schien das Argument nicht zu gelten, mit dem man das Staatsziel Klimaneutralität begründet hatte, nämlich dass man künftige Generationen schützen wollte. Aber auch die Sprache muss verbogen werden. Da die Berufung auf das deutsche Volk als nationalistisch gilt, ist man auf den Terminus Bevölkerung übergegangen. Mittlerweile spricht die Tagesschau von den Deutschen als Nicht-Migranten. Arabische Minderheiten nennen uns Deutsche verächtlich nur noch Kartoffeln. Und dass diese Verachtung für das eigene auch von unseren sogenannten Volksvertretern geteilt wird, hat die Arbeitsministerin Bärbel Baas jüngst zu erkennen gegeben, als sie die Deutschen als graue, ja als braune Masse bezeichnete. Im Klartext also als Nazis. Den die bunten Spritzer durch arabische, muslimische Einwanderer ganz gut tun würde. Ja, das gehört zum Glaubensbesteck der sozialdemokratischen Gutmenschen-Sozialisation für einfache Gemüter, wie die Hauptschülerin Bärbel Baas. Aber wir dürfen festhalten, die Umvolkung, die hier erwünscht wird, zum Beispiel als die Grüne am Hamburg ausrief, liebe Ausländer, lass uns nicht mit den Deutschen allein, war ja als böses, rechtes Narrativ diffamiert worden. Umvolkung durfte man nicht sagen. Mittlerweile ist diese Umvolkung offizielle Regierungspolitik. Wenn sich die Schere zwischen gesundem Menschenverstand und offizieller Propaganda, also Arbeiter- und Bauernstaat, statt der Realität einer Bonzen-Diktatur zu weit öffnet, kommt es zu Aufständen. Die Menschen wehren sich. Es war Bertolt Brecht, eigentlich ein linientreuer sozialistischer Staatsdichter, der nach dem Aufstand vom 17. Juni 1953 dieses Gedicht schrieb. Nach dem Aufstand des 17. Juni ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands in der Stalinallee Flugblätter verteilen, auf denen zu lesen war, dass das Volk das Vertrauen der Regierung verscherzt habe und es nur durch verdoppelte Arbeit zurückerobern könne. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes? Das Gedicht wurde erst nach Brechts Tod bekannt. Es karikiert die absurde Umkehrung von Demokratie und Souveränität. Statt dass die Regierung dem Volk dient, soll das Volk der Regierung gefallen. Ja, das setzt sich fort, ne? Bis in jüngste Tage. wo unser Fritze Merz das Volk beschuldigte, doch ein bisschen zu faul zu werden. Der gesunde Menschenverstand ist demokratisch und eine Sache der sogenannten kleinen Leute. Man nannte Gilbert K. Chesterton, ja, meinen journalistischen Hausheiligen, den Apostel des gesunden Menschenverstandes, nicht zu Unrecht. In seiner Orthodoxie im berühmten Feenkapitel schrieb er: Ich habe immer mehr dazu geneigt, dem Haufen der hart arbeitenden Leute zu glauben, als jener besonderen und lästigen literarischen Klasse, zu der ich selbst gehöre. Ich ziehe sogar die Einfälle und Vorurteile der Leute vor, die das Leben von innen sehen, gegenüber den klarsten Demonstrationen derer, die es von außen betrachten. Tja, diejenigen, die es von außen betrachten, sind eben sozialdemokratische Apparatschiks, die ständig das Wohl der Arbeiterklasse im Munde führen, aber entschieden gegen sie anregieren mit ihren Vernichtungsprogrammen für deutsche Unternehmen und deren Arbeitsplätze. Freunde, ich bin derzeit dabei, ein Buch mit Chestertons Überlegungen zum gesunden Menschenverstand zusammenzustellen. Ich glaube, er ist sehr aktuell in unseren Tagen und hat uns eine Menge mitzuteilen. Immer wieder betont Chesterton, reine Vernunft ohne Glauben wird verrückt. Also ein Rationalismus, der zu Nihilismus oder Materialismus führt und die Welt entzaubert. Glaube ohne Vernunft wird fanatisch. Das Christentum verbindet beides. Es ehrt die Vernunft, Klammer, Zitat, nur die Kirche räumt der Vernunft die wahre Hoheit ein, fordert aber auch Demut und Staunen. Es erklärt, warum wir uns in einer wundersamen Welt zu Hause fühlen können, ohne sie anzubeten oder zu verachten. Natur ist weder Göttin noch Feindin, sondern unsere Schwester. Ja, Heilige Franziskus hat sie Schwester genannt. Der christliche Glaube löst die Rätsel des Lebens. In der Kindheit fühlt sich die Welt an wie ein Märchen voller Wunder, Regeln und Abenteuer. Das Christentum nimmt das ernst. Um zu Sünde und Fortschritt wäre zu sagen, nur das Christentum erklärt, warum der Mensch ständig zurückfällt in die Erbsünde und trotzdem nach dem Guten strebt. Das ist eine Zwischenlage. Und Freude und Dankbarkeit, der christliche Gott ist kein ferner Uhrwerkgott, sondern ein Schöpfer, der sich freut und den Menschen einlädt, mitzuspielen. Zusammengefasst, für Chesterton ist der christliche Glaube vernünftig, weil er die Welt nicht leugnet, sondern sie vollständig umarmt, mit all ihren Widersprüchen, ihrer Schönheit und ihrer Tragik. Andere Weltanschauungen scheitern daran, das Christentum passt und macht das Leben reicher, nicht ärmer. Es ist keine Flucht vor der Vernunft, sondern ihre Krönung. Mit Chesterton erkennen wir die Wunder des Alltags, etwa die Güte oder die Liebe eines Menschen. Über die Gottfried Benn ein Jahr vor seinem Tod unter dem Titel Menschen getroffen, in einem wunderbaren Gedicht nachdachte. Das geht so. Ich habe Menschen getroffen, die, wenn man sie nach ihrem Namen fragte, schüchtern, als ob sie gar nicht beanspruchen könnten, auch noch eine Benennung zu haben, Fräulein Christian antworteten und dann wieder Vorname. Sie wollten einem die Erfassung erleichtern. Kein schwieriger Name wie Popiol oder Barbendererde. Wieder Vorname. Bitte belasten Sie Ihr Erinnerungsvermögen nicht. Ich habe Menschen getroffen, die mit Eltern und vier Geschwistern in einer Stube aufwuchsen, nachts die Finger in den Ohren, am Küchenherde lernten, hochkamen, äußerlich schön und ladylike wie Gräfinnen und innerlich sanft und fleißig wie Nausikaa. Die reine Stirn der Engel trugen, ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden. Woher das Sanfte und das Gute kommt, weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Dieses späte Gedicht Benns drückt genau das Staunen aus. Der Dichter, der in seinem Frühwerk oft zynisch und desillusioniert war, begegnet hier Menschen, die trotz widriger Umstände eine innere Sanftheit und Güte ausstrahlen. Und er findet keine rationale Erklärung dafür. Es endet in einer offenen und demütigen Resignation. Um so ein sanftes Wunder eben eines geglückten Lebens trotz widriger Umstände dreht sich auch diese wunderbare Version der Mamas und Papas von Benny Kings A Rose in Spanish Harlem. Ich liebe diesen Song, hier ist er.
Oh. Spanish Harlem. It is a special one. It's never seen the sun. It only comes up when the moon is on the run and all the stars are gleaming. But soft and sweet and dreamy.
Ich will nochmal auf Klima und gesunden Menschenverstand zu sprechen kommen. In Wirklichkeit war die Klimahysterie Ergebnis eines Riesenschwindels. NGOs, Berater, Green Energy, Mittelsmänner, CO2-Zertifikatehändler, Uni-Abteilung, Aktivisten, die mit Privatjets in den Planeten retten, alle haben kassiert. Gleichzeitig werden Vögel und Wale von Windrädern zerhackt, Felder mit Solarpaneelen zugepflastert. Und wir müssen Papierstrohhalme benutzen, sagt Greg Gutfeld, die so schlaff sind, wie mein Handgelenk im Pride Month. Unsere Taschen wurden die ganze Zeit geplündert, sagte Gutfeld jüngst in seiner Talkshow. Denkt an den Inflation Reduction Act, der irreführendste Name seit Magic Johnson. Es war nur ein Kanal für Milliarden in einen Riesenbetrug. Das, was die Demokraten benennen, um ein Problem zu lösen, macht es nur schlimmer. Als es zu spät war, hat der alte Joe den Schwindel zugegeben. Zitat, ich bin stolz, das bedeutendste Klimagesetz aller Zeiten verkündet zu haben. Ein 369 Milliarden Dollar Gesetz. Ja, so ähnlich hat sich auch unser Röslein, die entsetzliche Ursula von der Leyen, geäußert mit ihrem bekloppten Green Deal. Hier fährt Greg Gutfeld fort. Wir hätten es nennen sollen, wie es war. Ein 400 Milliarden Dollar Schmiergeldfonds für Klimahassler und Inflationsgesetz. Wenn man danach gefragt hat, wurde man Nazi genannt. Ja, deshalb ist diese UN-Kehrtwende wichtig. Es ging nie um Moral, sondern um Geld. Sie haben Angst vor einem eingebildeten Problem benutzt, um euer Geld zu nehmen und alles in eurem Leben zu kontrollieren. Euren Gasherd, euren Pickup, euren Burger. Ist euch aufgefallen, dass sie genau die Dinge angreifen, die typisch amerikanisch sind? Bin überrascht, dass ich nicht auf der Liste stand, sagte er. Gleichzeitig haben sie die Kinder verängstigt. Eine große Umfrage unter 16- bis 25-Jährigen ergab, dass über 50% Angst, Hilflosigkeit und Schuldgefühle wegen des Klimawandels empfinden. So stark, dass es ihren Alltag beeinträchtigt. Hier sagt Gutfeld, deshalb stelle ich sie nicht mehr ein, um mir den Rücken zu massieren. Die UN rudert zurück, nachdem sie einen Klimaleugner genannt haben. Als wäre das Hinterfragen fehlerhafter Modelle gleichbedeutend mit Holocaust-Leugnung. Keine große Entschuldigung, keine Rückerstattung, kein Sorry. Denn am Ende haben sie bekommen, was sie wollten. Das Motiv war nicht die Umwelt, sondern Gier. Das Instrument war Angst. Sobald Panik zur Industrie wird, gibt es keinen Anreiz mehr, die Leute zu beruhigen. Deshalb kommt jede Demokratiekrise heute mit Beratern, Non-Profit, Promi-Telethon und einem 900-Seiten-Ausgabengesetz. Jede Apokalypse ist ein Geschäftsmodell. Und für den Klimawandelbetrüger war kein Geschäft heißer als das Ende der Welt. Wo er recht hat, hat er recht, unser Greg Gutfeld. So, nun gegen Ende der Stunde, last but not least, komme ich auf einen kulturgeschichtlichen Skandal zu sprechen, auf Ferrari, die jetzt eine sanft summende E-Ausgabe ins Rennen schickten. Ich habe dem Ferrari einen ratlosen Brief geschrieben. Lieber Ferrari, wirst du jetzt tatsächlich woke? Früher war doch alles klar, du warst rot wie ein Lippenstift, 12 Zylinder, die brüllten wie ein Rudel paarungswütiger Löwen. Der Ferrari 488 GTB, was für Baulöwen und Dealer, Zuhälter und Fußballprofis. Macho, sagten die einen verächtlich, wenn sie den Motor aufbrüllen hörten, möglicherweise auch respektvoll. Arschloch, die anderen, beide ehrlich, beides richtig. Der Wagen fauchte, rührte, verbrauchte Sprit wie ein Junggeselle Kondome und hinterließ eine Duftnote aus verbranntem Superplus und ungefiltertem Testosteron. Nun also der Tag der Wahrheit. der zum Tag eines Markentodes wurde. Denn er ist der Tag des leisen Surrens unter dem Klimajoch der Grünen. Welcher Sportwagenfahrer will auf seinen Verbrenner verzichten? Der Ferrari Luce. Im Verkaufsraum wahrscheinlich eine junge Frau mit Kurzhaarschnitt und Pride Pint, strahlend, Zitat, der ist so leise, sie hören endlich sich selbst. Aber genau das ist zu befürchten. Man setzt sich doch in ein solches Geschoss, um vor sich selber abzuhauen. Das Serienmodell gibt es ab 550.000 Euro. Ein lautloser Ferrari mit sanften Rundungen, eine Akkubank auf Rädern, aber soft und babyblau und leise wie ein automatischer Lift. Spott und Hohn im Netz? Der Luce gilt als perfektes Vehikel für ein schwules Coming-out. KI-generierte Filmchen lassen den Papst dem Luce entsteigen und lachen, ich bin schwul. Das Gleiche sagt dann auch Rambo, Sylvester Stallone. Bunte Luftballons und der Werbespruch, der Luce verwandelt. Eben, in Kichern und Lust und Laune. Es ist fast so, als ob die Satiren Ulf Poschardt den Luce-Fan zitieren, der einst dekretierte, um gegen Donald Trump zu bestehen, müssen wir alle kreativer und schwuler werden. Aha. Etwa auch die Autos? Vorerst brach der Aktienkurs von Ferrari um 8% ein. Beim Jaguar übrigens ging dieses Woke-E-Konzept ebenfalls schief. Doch da ersparte man es sich gleich, das Auto zu zeigen, und stellte stattdessen Woke-Gesinnungen und viele bunte Tücher und Vielfalt und bunte Hautfarben aus. Und der Umsatz brach um 97,5% ein. Ja, geschieden recht. Das ist ein Kulturbruch, ein Sportwagen mit E-Motor. Machen wir noch einen letzten Song der Mamas und Papas. Hier kommt ihre Version von Marvin Gaye's Dancing in the Street. Ja, die Mamas und Papas residierten im Laurel Canyon, Open House bei Mama Cass. Eine illustre Gesellschaft kam da zusammen. Joni Mitchell und Graham Nash und David Crosby. Jim Morrison tanzte da herum. Linda Ronstadt und Graham Parsons. Das Who is Who des West Coast Rock. Hier also Dancing in the Street, wobei die Version von Jagger und David Bowie natürlich auch nicht schlecht ist, aber diese hier ist wunderbar. Bevor wir auf die Reaktion zu meinem Gespräch mit Thomas Bertold kommen, noch ein Lektüre-Tipp. Sophie Liebnitz hat ein wunderbares Buch mit dem Titel Halbmondsüchtig geschrieben, das unsere merkwürdige Bereitschaft untersucht, unsere Kultur, unsere Bräuche, ja unsere Religion, das Christentum, aufzugeben und den Islam zu umarmen. Sie nennt diese Geisteshaltung Xenomanie, also eine Art Besessenheit, das Fremde höherwertiger zu sehen als das eigene. Wir hatten schon darüber gesprochen. Besonders an den Unis kursiert das, mit Critical Whiteness und Said's Orientalism, eine wunderbare Kulturgeschichte zu dem oft übersehenen Umstand, dass der Westen stets sehr viel neugieriger und offener auf den Orient war als umgekehrt. Von Antike durch das Mittelalter, da führt sie Dante an und dann die Renaissance-Dichter Ariost und Torquato Tasso bis zur Neuzeit und in unsere Tage. Absolute Empfehlung, also Sophie Liebnitz, Halbmondsüchtig, erschienen im Antaios Verlag. So, und jetzt zu den Reaktionen auf mein Gespräch mit Fußballweltmeister Thomas Berthold. Ja, wir sind uns ja einig und wir waren uns einig über die Notwendigkeit eines Volksaufstandes. Leute, ich verrate hier mal, dass es eines der angenehmsten Gespräche war. Und ich schätze, das ist rübergekommen. Holger Weiß aber mahnt an, lieber Matussek, ich will nicht schon wieder nerven, Ihre Sendungen sind sowieso alle spitze. Großer Fußballkenner bin ich allerdings nicht. Aber mir ist aufgefallen, dass Sie die Montagsdemo am 8.6. erwähnt haben. Ich komme nun aus Berlin, aber keine bekommt hier was mit. Selbst an mir wäre es fast vorbeigegangen. Vielleicht könnte der Konterfunk es immer mal wieder erwähnen, um die Leute wachzurütteln. Das war's schon. Vielen Dank für alles. Bleiben Sie gesund und wieder viele Grüße aus dem vermüllten Berlin. Ihr Holger Weiß. Ja, und Lars Embersmann. Hallo Matussek, mit Freude höre ich jeden Freitag und natürlich Politik Spezial. Ein Genuss war Ihre Sendung mit unserem WM-Held Thomas Berthold. Würden Sie mir den italienischen Schlusssong verraten? Liebe Grüße aus Gera, / Ü50%. Das ist schön. Ich weiß auch schon, wer mit den Ü50% gemeint ist. Ja, der Song von Gianna Nannini war der offizielle WM-Song 1990. Wie hieß denn der? Ach, guckt selber nach, Leute. Ist leicht zu finden. Ein toller Song übrigens. Michael Seiler, der mich wegen der falschen Aussprache von Steely Dan kritisiert hatte, hakt nochmal nach und sagt, diesmal lobend, arg verspätet. Sparks waren eine echt, wie man hier sagt, riesige Überraschung. Ich dachte, die kennt fast kein Mensch mehr. Da siehst du mal. Der größte Sparks-Fan übrigens ist Morrissey. Der hat Ron und Russell mal zu sich nach Hause eingeladen in Los Angeles, war dann aber so starstruck und schüchtern, dass er sich versteckt hat. Wunderbar. Wie steht's, divergente Grüße. Ach, wie lustig. Ja, Morrissey, überhaupt ein großartiger Typ. Als Songwriter und Bandleader der Gruppe The Smiths und dann als Solokünstler. Ja, er gilt als rechts, weil er gegen die unkontrollierte Einwanderung Stellung bezieht und die Britishness der Insel als gefährdet sieht, das nur nebenbei. Also, nun die YouTuber. Heiko Lutzke. Was für ein gerader Typ. Thomas Berthold, ein Lichtblick unter den ehemaligen Fußballern. Danke dafür. Anna Blank. Und seine Intelligenz wurde ihm als Arroganz ausgelegt. Thomas Berthold, sympathisch, intelligent, charakterstark, emphatisch, Familienmensch und immer Klartext. Ein ganz besonderer Mensch und überragender Fußballer. Monika Dobes-Franz, das war einfach toll. Und da ist am Spritze, hat Spaß gemacht. Danke dafür. Konnte vieles nachvollziehen. Bin 70, wie schön. Und hab mich gefreut. Nur vier. Einer der wenigen, die in der C-Zeit, also der Corona-Zeit, klar gedacht haben. Carola Neuwald. Berthold gilt bei vielen als arroganter Egoist. Wusste ich nicht. Er hat ohne zu zögern einem mir bekannten Hospiz eine sehr große Summe gespendet. Ich fand ihn bei der WM 86 noch stärker als beim Gewinn der WM. Seinen Mut in der Corona-Zeit werde ich ihm immer hoch anrechnen. Und so weiter und so weiter. Liebe Freunde, das wär's mal wieder. Wir sprechen uns wieder. Und zwar nächsten Freitag. Tschüss, bis dahin, euer Matussek.